Hello, hello, hello. Willkommen zur Unternehmer-Lounge. Der zweiten Folge jetzt schon. Absolut legendär. Ja, ihr wisst es schon. Von der ersten vermutlich. Es soll darum gehen, wir interviewen hier andere Unternehmer, kriegen einen Deep Dive in andere Branchen und lernen andere Gewerke kennen und die Herausforderungen und dass ihr daraus Inspiration für eure Geschäftsmodelle, für eure Herausforderungen mitnehmen könnt und wirklich auch von anderen lernen könnt. Ich meine, lebenslanges Lernen ist ja ein allgemeines Thema. Ich sitze hier mit dem wunderbaren Daniel Thiele, meinem Podcast-Partner.
Moin Fabian, sei gegrüßt.
Freut mich, dass wir wieder hier sitzen. Wirklich, es ist mir wieder eine Freude.
Ja, ja, ja. Ich hoffe, die letzte Folge kam gut an.
Ja, ich auch. Es ging sehr, sehr viel um mich. Heute wollen wir das ganze
Ding
machen.
War nötig und gut, dass erstmal unsere Hörer also uns kennenlernen, bevor wir über unsere Gäste sprechen.
Genau, so war der Ansatz dabei, so soll es sein. Mir gegenüber, Daniel Thiele, ich habe es schon angekündigt, Verkehrsrechtsanwalt und Versicherungsrecht, vermutlich einer der besten in Leipzig, wo man das mal so sagen darf. Nicht bescheiden sein, Daniel, nicht bescheiden sein.
Das ist immer schwer zu sagen. Rechtsanwalt bin ich auf jeden Fall, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und ich habe den also Fachanwaltskurs im Versicherungsrecht besucht. Das sind auch so wirklich ein bisschen die Schwerpunkte, das hast du schon angedeutet. Sonst mache ich ein bisschen so allgemeines Zivilrecht, Strafrecht. Das hat recht viel sogar. Macht irgendwie Spaß. Ist mal was anderes. Aber der Schwerpunkt also bei meiner Tätigkeit ist schon im Verkehr und im Versicherungsrecht zu finden. Hast du absolut recht.
Hast du dann auch so ein bisschen, hattest du damals auch schon so ein Faible für solche Fälle? Also wenn man jetzt mal in deine Vergangenheit reinschaut, wo das Ganze herkommt, hast du auch schon damals so als Kind, als Jugendlicher gemerkt, okay, dieses, ich will jetzt nicht sagen Kriminelle, aber dieses Thema Recht, diese Fälle zu knacken, das hatte ich schon immer interessiert.
Also ein bisschen knobeln mochte ich. Also knobeln ist cool, ich löse gern Probleme. Das ist wirklich was ich merke. Wenn ich die einmal gelöst habe, merke ich, dass ich ein bisschen abschalte, aber daran arbeite ich. Habe ich auch während der Klausurenphase immer toll gefunden im Studium. Ich hatte es gelöst, da war ich schon mal desinteressiert. Das ist jetzt zum Glück ein bisschen anders. Aber Juristerei, früher wollte ich nie Jurist werden. Ich wollte Sportreporter werden. Das war so der erste Wunsch, was ich liebe Sport, gerade Fußball. Ich habe so Fußball besessen. Und da war es noch so, dass ich im Alter von irgendwie 11, also 12, das also Stottern entwickelt habe. Ich war ein Jahr in den USA, kam dann zurück, war wieder in Deutschland und danach war halt, also Sprechen ein Riesenproblem. Und nach dem Abi war halt der Punkt, was kannst du überhaupt, was willst du machen? Und wenn du ohne wirkliches Talent plötzlich nach dem Abi dastehst, ist es die alte Frage, Medizin, Jura oder BWL? Und da dachte ich, okay, egal was du davon tust, du musst reden. Weil ich muss mich ja irgendwie reinzwingen. Ich wollte ja nicht irgendwie Tür abschließen in Informatik. Ich kriege Informatik, wundervolle Geschichte, aber für mich das Falsche. Ich hätte mich halt ein bisschen in mich selbst verschlossen. Deswegen Jura, weil das Wort ist die Visitenkarte des Anwalts. Es ist die Sprache, die entscheidend ist, weil damit wirklich vor Gericht, damit bin ich hier im Podcast, damit hört man mich. Und dann dachte ich halt, okay, du musst jetzt Jura studieren, du musst anfangen, also flüssig zu reden und dich dieser Angst stellen, weil das war das, was mich beschäftigt hat. Diese Angst zu reden, diese Angst vor Menschen dann also aufzutreten. Und ich bin römisch-katholisch, also sozialisiert und wohl auch gläubig. Und dann habe ich erstmal protestantische Theologie studiert, um die alten Sprachen also kennenzulernen, weil wie lernt man Frauen also besser kennen als mit Hebräisch?
Klassiker.
Genau, hat auch wunderbar nicht funktioniert. Auf jeden Fall, ich hatte das dann ja gemacht. Ich hatte zu allem irgendwie eine andere Meinung und merkte dann, okay, sprechen geht irgendwie, wenn du musst. Also mach weiter. Da habe ich angefangen, Jura zu studieren und hatte nochmal so eine Phase, wo ich einfach Angst hatte, wo ich dachte, Mensch, du willst später Anwalt sein oder Richter oder Staatsanwalt, keine Ahnung, was es damals war. Und du traust dich nicht zu sprechen. Was tust du? Also Modelcasting. Ich habe mich zum Modelcasting angemeldet. Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung, Angst nicht reden zu können. Ich bin nicht Quasimodo, aber ich bin kein Topmodel. Ja. Also bin ich da rein.
Der Rechtsanwalt, der zum Model geht.
Genau, ich bin da rein. Und dieser Portier guckt mich an und man kann in den Augen lesen, was will der denn hier? Ja, weil ich fiel auf, ne? Alle Leute, Männer super groß, super durchtrainiert, Frauen alle wunderschön und ich in einem schlechten sitzenden Anzug. Da bin ich rein und wir hatten irgendwie zwei Aufgaben. Also man sollte das letzte Shooting vorstellen, die letzte Modelart, das hatte ich nicht, aber ich hatte eine lustige Geschichte. Und ich bin dann am Ende raus, habe gemerkt, so schlimm ist es nicht, wenn alle also über dich lachen. Du überlebst das und das Leben geht weiter. Und das ist eigentlich ein bisschen was, was mich auch in meinem weiteren Lebensweg ein bisschen begleitet hat. Weil nach meiner Selbstständigkeit habe ich erstmal, okay, du brauchst einen Fixjour. Du hast am Anfang null Mandate. Wie fühlst du deinen Alltag? Ich meine, jeder, der neu ist, der hat erstmal die Angst, wo kriegst du Mandate her? Oder überhaupt, wo kriegst du Aufträge her? Wie fülle ich überhaupt meine Woche? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie vorm PC zu sitzen, das Telefon also anzuschauen und ihm quasi zuzurufen, nun klingen wir endlich. Also, ich habe angefangen, Logopäden zu unterrichten. Im Recht. Hat das 3 Jahre gemacht. Und nun kann ich mit dir einen Podcast machen.
Da hast du dir deinen Traum von Moderator doch irgendwie schon erfüllt jetzt, oder?
Ein bisschen schon. Ich meine, das, was wir machen, ist ja auch eine Art von Sport. Ne?
Sprechsport.
Sprechsport. So ist es.
Sehr schön. Also du bist quasi, du hattest immer schon so ein Faible, um das mal runterzubrechen, du hast immer schon so ein Faible für Knobeleien gehabt, wolltest aber trotzdem Sportmoderator werden, hattest aber damals noch zu viel Angst, diesen Schritt zu gehen, das Sprechen wirklich zu lernen.
Genau, also es wäre ein Riesenproblem gewesen. Also Stottern, nee.
Okay. Und dann hast du aufgrund dessen einen anderen Weg gewählt, aber warst auch dort wieder gezwungen zu sprechen. Und deshalb bist du dann einfach, hast einfach mal gemacht, mit Ablehnung dich konfrontiert und das ganze Ding einfach mal durchgezogen.
Das war quasi mein Bungee-Sprung.
Ja, stimmt. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, hört jetzt mal rein.
Hört rein. Es ging um den wunderbaren Fabian. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe schon also viel Neues also gelernt und es hat viel Freude gemacht, Fabian also kennenzulernen. Also unbedingt hören. Ja, genau. Also das war so, das war quasi meine selbst also Konfrontation.
Und das kam jetzt nur so zwischendrin. Das wusste ich aber gar nicht über dich bis jetzt. Siehst du, man lernt selbst in dem Podcast noch neue Sachen über Leute. Du warst ein Jahr in den USA.
Genau.
Hast du da für einen Quatsch getrieben?
Ja, okay. Das war mit meinen Eltern. Also meine Eltern, also mein Vater ist also Chemiker und hat da eine Plant, wie der Franzose sagt, also hochgezogen. Das war also Houston, in der Nähe von Houston, Texas. Und da habe ich ein Jahr halt in der USA gewohnt und habe da auch, bin in die Schule gegangen, war dann am Ende in irgendeiner hochbegabten Klasse, sollte ich da reinkommen oder ähnliches. Also man hat schon... Das amerikanische Schulsystem ist ein besonderes. Ja, und das führt dann auch dazu, als ich dann wieder zurück nach Deutschland ging, wurde das ja nicht so anerkannt, musste dann eine Gleichstellungsprüfung machen und kann bis jetzt deswegen auch keine Noten lesen. Also schickt mir bitte keine Musikstücke zum Nachspielen. Ich kann ein bisschen singen und keine Noten lesen.
Fun Fact über mich, ich habe 12 Jahre Klavier gespielt.
Schickt bitte immer Musikstücke nach hier, Fabian kann sie spielen.
Nein. Ich bin nicht gut. Ich kann auch keine Noten flüssig lesen. Also im Ansatz, ja, man hat das irgendwann mal drin, aber ich bin nach 12 Jahren auch nicht gut. Also da war einfach nicht, da sind wir wieder beim Thema. Die Leidenschaft war nicht dahinter. Und wenn aber die Leidenschaft dahinter steckt, dann kann man so einen Weg, wie du den gegangen bist, eben auch gehen. Du möchtest was machen, du möchtest was bewegen. Das zeichnet uns irgendwie alle, die jetzt auch gerade zuhören, als Unternehmer oder Selbstständige, das zeichnet ja uns alle auch irgendwie aus. Wir wollen alle irgendwas machen. Darum geht's. Wir wollen was mit unseren eigenen Händen irgendwie erschaffen. Ob das jetzt wirklich physisch im Handwerk ist oder was Eigenes aufbauen im Dienstleistungssektor oder wie auch immer. Wir sind irgendwie von der Mentalität alle so ein bisschen Macher. Und ich glaube, das hat dich auch in deinem Weg viel beeinflusst, oder?
Ja, also ich war kurz danach, also klassisch in Leipzig also studiert, dann Referendariat, dann wird man zugeteilt, dann keine Ahnung, was man macht. Dann kam ich aus meinem Examen raus, das Examen war mittelprächtig und erstmal war eine Angst da, wo landest du jetzt beruflich? Und dann habe ich recht schnell, viel zu schnell vielleicht im Nachgang, eine Entscheidung gefasst. Gut, beim Arbeitsamt da irgendwas gelesen, Bremen sucht Rechtsanwälte, eine Großkanzlei und da bin ich hin Und das Bewerbungsgespräch war ganz cool. Der Typ war nett und hat mir so ein bisschen also eine Geschichte erzählt. War so Vorhat und Bremerhaven und Filialleitung oder Niederlassungsleitung. Und da bin ich dann nach Bremerhaven gezogen. Und das habe ich also 3 Jahre gemacht. Schwerpunkt also Verkehrsrecht, habe da eigentlich durch diese Masse an Verfahren sehr schnell sehr viel Wissen also angehäuft. Weil das Problem ist ja, man kommt als Junganwalt hin, also man denkt, man hat von Jura Ahnung und das stimmt auch, aber das, was man halt im Studium, im Referendariat nicht lernt, da sitzt ein Mensch vor dir, der dir eventuell gar nicht die Wahrheit sagt, weil niemand will der Böse in seiner eigenen Geschichte sein. Das heißt, ich musste erst mal lernen, wie bekomme ich raus, was ist der Mensch, was ist die Geschichte und was ist die Realität?
Dann haben wir ja auch irgendwie schon so ein bisschen einen ähnlichen Beruf, oder? Also, ich meine, auf der einen Seite produziere ich ja Unternehmensfilme oder Karrierefilme mit dem Menschen dahinter, also sehr, sehr viel Interviewbasiertes. Da geht es ja auch darum, den Menschen vor der Kamera ein bisschen zu knacken. Nicht in dem Sinne, dass ich den brechen will, sondern ich möchte ihn authentisch haben. Ich möchte, dass er locker wird. Ich möchte, dass er so ist, wie er ist. Und also, wir arbeiten ja beide viel mit Menschen, oder? Also, da ähnelt sich das ja auch sehr.
Ja, aber nein. Ich
Klassische
war, genau,
Juristenantwort.
klassisch, es kommt drauf an, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Mandanten so authentisch haben will. Weil, ich mach's mal an einem plakativen Beispiel. Wir sind im Strafrecht. Will ich meinen Mandanten so zeigen, wie er wirklich ist, wenn ein Richter darüber entscheidet, ob er ins Gefängnis geht oder nicht? Möglicherweise nicht. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle seine Lebensgeschichte in einer gewissen Weise. Und natürlich werden die richtigen Momente manchmal hell beschienen. Manchmal dimme ich das Licht ein bisschen in den dunklen Kapiteln. Das heißt, eine reale Abbildung, das machst du, der fair ein Recruitment-Video beispielsweise bringt. Ich verändere etwas das Licht.
Aber wir arbeiten beide mit Licht. Das
Wir
wahrscheinlich
arbeiten
das.
beide mit Licht. Wir arbeiten beide mit Licht.
Aber was mich schon immer interessiert hat.
Lichtgestalten der Leipziger Unternehmerwelt.
Mega.
Oder so.
Oder so. Genau. Mega. Was ich mich aber da schon immer gefragt habe, gerade wenn du jetzt eine Geschichte von, wenn du jemanden verteidigst, wenn du in der Verteidigung bist, wie fühlst du dich dabei, einen Angeklagten zu verteidigen? Auch zum Beispiel in der Hinsicht darauf, du hast so ein Bauchgefühl, er könnte das gemacht haben, was er gemacht hat, und du musst ihn jetzt verteidigen. Wie geht man an sowas ran? Weil du musst ja möglichst neutral urteilen, aber ein Bauchgefühl hat jeder. Und wie fühlt man sich auch dabei?
Ja, ich mache eins, ich stelle fast nie die Frage, ob er es war, weil das am Ende für mich gar nicht so interessant ist. Ich sage Ihnen dann höchstwahrscheinlich, hier, wir bleiben mal bei dieser Strafsache, die Beweise sind derartig klar, dass wohl der Richter davon ausgehen wird oder die Schöffen, dass du es gewesen bist. Wir sollten überlegen, ob wir anders verteidigen, weil nicht jedes ist eine reine Konfrontationsgeschichte. Manchmal macht man eine reine Strafrahmenverteidigung, wo es darum geht, einen möglichst geringen Strafrahmen zu bekommen. Dadurch, dass es so ist und ich immer auch diesen inneren Zweifel haben darf, vielleicht war er es gar nicht, geht es. Fälle, dann hat man ein bisschen Magengrummeln, die sind zum Glück nicht, die kommen nicht so oft vor. Weil dieses Klassische, was man im Kopf hat, wenn man an einen Anwalt denkt, ist der Mörder, der es auf jeden Fall war, kommt frei, weil er so einen tollen Anwalt hat. Das passiert, ist aber äußerst, äußerst selten.
Okay, da kriegt man vielleicht auch so ein bisschen ein verzogenes Bild gemalt durch zum Beispiel andere Podcasts, wie es das auch gibt, in Richtung True Crime, oder? Da werden ja auch immer nur die krassen Fälle behandelt.
Das ist
Da
natürlich
hat
die
man
auch
das,
catchen.
ja,
Ne?
natürlich.
Also, wenn ich von meinem Alltag berichte, Parkplatzunfall vor dem Edeka, ja, das reißt keinen vom Hocker.
Vollkommen richtig.
Ist aber wichtig, muss gemacht werden und bringt mir auch mein täglich Brot.
Ist es dann bei dir eher so, dass du quasi nicht aus der Überzeugung handelst, derjenige ist unschuldig, sondern vielmehr aus der Überzeugung heraus handelst, du möchtest einfach, dass das deutsche Rechtssystem, wie es gegeben ist, einfach konform durchsetzen? Ist das eher die Motivation dahinter oder?
Man ist als Anwalt also Organ der Rechtspflege. Das, was ich mache, ist, das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch und sehr, sehr groß, aber was es ist, ist, ich nehme eine Funktion wahr im Rechtsstaat. Ja. Weil was wir gelernt haben aus so Teilen der deutschen Geschichte, wenn es die nicht gibt, dann haben wir ein Missverhältnis. Also wir brauchen, dass der Angeklagte auch geschützt wird. Dass man sieht, es ist ein faires Verfahren und dazu gehöre ich. Es wäre vielleicht also anders und es würde mir schwerer fallen, wenn ich zuerst mit dem Opfer sprechen würde. Oder ich würde zuerst mit der Mutter des Opfers sprechen. Das mache ich nicht. Ich spreche zuerst mit meinem Mandanten, ich spreche zuerst mit dem Täter, dem vermutlichen Täter, dem Angeschuldigten. Und dann also sieht man meistens einen Menschen dahinter. Das lässt sich leichter verteidigen, als wenn man von außen drauf schauen würde, diese direkte Konfrontation nicht hat. Es ist wichtig, es zu tun und es ist wichtig auch, dass Leute, die es wahrscheinlich waren, eine faire Verteidigung haben. Mhm. Weil das zeichnet uns in Deutschland aus und unterscheidet uns auch von Drittstaaten beispielsweise.
Okay.
Von nicht so demokratischen Drittstaaten,
so meinte ich. Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Also so einen Einblick hat man ja als normaler Bürger gar nicht. Und gerade, weil ich das vorhin aufgegriffen hatte, die Fälle aus dem alltäglichen Leben, die catchen einfach nicht so. Aber die sind eben genauso wichtig, was du vorhin schon angerissen hattest. Was mich nochmal interessieren würde, ist natürlich wieder aus dieser Marketingbrille, ne, wie Unternehmen einfach aufgebaut sind, sich in ein Angebot reinzudenken. Wie funktioniert denn das Geschäft eines Anwalts? Wie strukturiert man so eine Kanzlei? Wie baut sich sowas auf? Gibt es da vielleicht auch Auflagen, die von zum Beispiel aus dem Recht witzigerweise gegeben sind, also quasi von der Regierung? Oder?
Ja, also ich habe eine Niederlassungspflicht. Also ich muss in Deutschland einen Kanzleisitz haben. Mhm. Der ist bei mir in Leipzig, in der Koppistraße. Ich muss natürlich also Versicherungen vorhalten. Ich muss eine Zulassung haben. Ich muss Mitglied einer Kammer sein, die das Berufsrecht da ausübt. Ich darf, da hängt auch ein bisschen zusammen, dass ich halt also kriminell nicht in Erscheinung getreten sein darf. Ja, also ich darf nicht mehr als 90 Tagessätze mal verurteilt worden sein. Mhm. Fun Fact, ich wurde noch gar nicht verurteilt. Ist vielleicht auch bei einem Anwalt nicht so überraschend. Das ist so die Geschichte.
Daniel, wie ist das denn jetzt? Es gibt ja einige Branchen, die unter Freiberufler zählen, zum Beispiel wie Ärzte, Steuerberater. Ist das bei Anwälten auch so oder zählt es wirklich dann als Unternehmer?
Nein, ich bin ein Freiberufler. Ich bin auf freiberufliche Tätigkeit.
Ah, alles klar. Aber du kannst da trotzdem eine Kanzlei aufbauen nach unternehmerischen Strukturen.
Genauso ist es. Genauso ist es. Okay. Das ist ja auch das, was am Ende auch bestimmt, was meine tägliche Arbeit ist. Mhm. Warum ich halt beispielsweise nicht also Erbrecht mache oder Familienrecht, weil das neben persönlichen Präferenzen, Familienrecht würde mir zu nahe gehen, irgendwie Kinder oder zwei Liebende, die sich jetzt derartig gestritten haben, dass sie sich nicht das Schwarze also unter den Fingernägeln gönnen. Ist einfach so, ich würde zu lange brauchen, um die Fälle zu bearbeiten, dass es sich also unternehmerisch gar nicht lohnt, beziehungsweise wäre für meine Mandanten zu teuer. Mhm. Deswegen beschränke ich mich so auf das, was ich kann und was ich halt lang genug gelernt habe in der Großkanzlei in zwei Standorten, Bremerhaven und Magdeburg. Das ist halt nun das Verkehrsrecht, das ist das Versicherungsrecht.
Ich meine, viele, die mit Jura starten, die haben ja so ein klassisches Bild, um mal mit Klischees zu arbeiten, von Suits. Da wird ja einem vorgelebt, so ist das Großkanzleileben. Und für viele, die das anfangen, ist das ja sogar wie so eine Art kleiner Traum. Also diesen Lebensstil dazu haben, der gepflegt wird, weil das ist so der Hintergrund, warum viele das anfangen. Wie war das denn für dich? Warum bist du dann von der Großkanzlei weg und hast gesagt, ich möchte was Eigenes machen? Hm?
Es gibt also zwei Arten von Großkanzleien in Deutschland. Das ist entweder die Suits-Variante, da gibt es ja die für Lewis dann irgendwo irgendwelche Schreiben also ausarbeiten. Und genau die gibt es. Die haben einfach die ersten Jahre null Mandantenkontakt. Und dann gibt es die, ich sag mal, Fließbandjuristerei machen, die im Akkord denselben, also Sachverhalt, beispielsweise Verkehrsunfall, immer wieder also abarbeiten. Mhm. Und bei beiden hat es ein bisschen den Nachteil, dass man nicht ein Jurist ist, wie man es sich im Kopf ein bisschen vorstellt. In Großkanzleien kann man irgendwie nach oben gespült werden. Da braucht man viel Vitamin B, also viel Beziehung und viel, viel also Sitzfleisch. Ich habe gemerkt, ich lerne nicht mehr dazu. Es waren einfach, weil viel Verkehrsrecht, viel Versicherungsrecht und diese juristischen Sprünge und das, was eigentlich mich auch immer so ausgemacht hat, einfach, ich liebe Wissen. Ich bin ein Klugscheißer, aber ich liebe, wenn mir jemand irgendwie was Neues erzählt, was ich noch nicht weiß. Und das kam nicht mehr. Ich habe nicht mehr dazugelernt. Mhm. Dazu kam, ich habe über mir gern den blauen Himmel. Ich entscheide gerne selber. Ich entscheide gerne selber, nehme ich das Mandat an, möchte ich mit dem zusammenarbeiten oder möchte ich es nicht? Mhm. Das konnte ich nicht. Und ich hätte mich nochmal mit irgendwie Mitte 30 anstellen sollen lassen. Ich habe mich schon selber, ich meine, ich hätte auch in eine Versicherung gehen können. Da habe ich meinen inneren Gartenzwerg vor mir gesehen. Ne? Man arbeitet 9 to 5. Und
der Versicherungsgartenzwerg.
Genau, der Versicherungsgartenzwerg. Ne? Das ist dann einfach, ich bin schon an sich ein sehr so konservativer Mensch. Wenn ich noch in eine Versicherung gegangen wäre, ich wäre vollkommen öde geworden. Und noch schlimmer, ich hätte mich irgendwann selber also angeödet. Deswegen, ich wollte den Sprung machen, wo ich noch ungebunden war und auch noch keine also Kinder habe, um die ich mich sorge. Und deswegen Unternehmer und in der Stadt, die ich liebe und wo ich aufgewachsen bin und wo auch meine Eltern und meine Familie wohnen, in Leipzig.
Das ist ein schöner Side-Fact. Also meine Mutter und meine Großeltern kommen beide aus Leipzig. Und ich habe auch schon dadurch so einen emotionalen Bezug gehabt. Ich meine, Gera ist jetzt auch nicht weit weg zu Leipzig, aber ich glaube, das ist auch so eine Liebe zu der Stadt, die geht an einem nicht vorbei. Wenn die Heimat vor allen Dingen in der Nähe ist oder man irgendeinen familiären Bezug dazu hat, ich glaube, dann kann man an Leipzig gar nicht vorbei. Fand ich zumindest.
Ja, war das immer in meinem Leben so. Deswegen stellen wir auch primär sächsische Unternehmer, also zumindest also die Unternehmer im großen Dunstkreis von Leipzig. Und der Dunstkreis sind auch mal 100 Kilometer.
Ja, also der Fokus soll erstmal auf der Leipziger Wirtschaft liegen, Leipziger Unternehmern, aber natürlich wollen wir euch nicht sehr interessante Geschichten von außerhalb auch.
Also ich will nicht spoilern, aber es könnte sein, dass auch mal jemand so aus Cottbus beispielsweise.
Ja, zum Beispiel, das könnte, ja, könnte mal sein, sowas Nischigeres einfach. Genau, super. Also du hattest jetzt gerade das Thema Versicherungsbranche angesprochen. Ich nehme an, das war jetzt ja nur Richtung Bashing gemeint, das war einfach nur nichts für dich.
Genau, also für mich passte das einfach nicht. Ich bin schon so konservativ, dass wir halt, ich wäre selber langweilig geworden. Ich hätte mich hier selber angeödet. Und also Versicherung, gerade wenn man ein bisschen mehr Stabilität hat oder wenn man selber ein flippigerer Typ ist vielleicht.
Flippig.
Ja, ich bin 37, Fabian. Ich bin 37, ja. Dann ist das ein absolut also tauglicher Weg und der auch sehr viel Freude machen kann. Also im Gegenteil, es gibt richtige tolle Versicherungsmakler, richtig geile Typen, die super Konzepte haben, nur nicht meins. Zu diesem Zeitpunkt.
Und dann da ist ja irgendwie auch dieser unternehmerische Geist so ein bisschen mit eingeflossen, wenn ich das so rausgehört habe. Du wolltest trotzdem in der Branche bleiben, aber immer weiterentwickeln, immer ja. Selbst was tun, ja. Immer Eigenbestimmung haben. Ja. Und deshalb bist du da reingerutscht.
Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Hybris, die man hat. Ne? Man denkt ja, man kann es besser.
Ja.
Und wenn man diesen inneren Anspruch nicht hat, ist man als Unternehmer falsch. Wenn ich als Unternehmer denke, ich bin schlechter als mein Mitbewerber, dann hat man ein ernstzunehmendes Problem. Und ich war halt der Meinung, das, was Großkanzleien also anbieten, gerade in dem Bereich Verkehrsrecht, das kann ich mit ein paar also Tweaks noch ein bisschen verbessern.
Speaking of problems, was ist denn so in der Branche gerade eine große Herausforderung und auch für dich persönlich? Was hattest du in der Vergangenheit für eine Herausforderung, wo du sagst, ey, was für eine Hürde, aber die habe ich irgendwie hinbekommen?
Die Branche hat folgendes Problem. Also jahrelang wurde jeder Verkehrsschaden bezahlt, ohne Kürzung oder ähnliches. Und das hat sich ein bisschen getan. Es fängt an bei den Sachverständigenkosten, weil es ist so, dass jeder Geschädigte die Möglichkeit hat, einen Sachverständigen zu nehmen. Die Kosten sind dafür also erstattungsfähig, muss quasi die Versicherung der Gegenseite zahlen, genauso wie übrigens die Anwaltskosten. Und diese Sachverständigenkosten, die wichtig sind, um den Schaden zu schätzen, die werden gekürzt. Mhm. Das war eine Zeit, dann wurde das überhaupt nicht gemacht, dann wurde der Mietwagen gekürzt und jetzt sind es die Sachverständigenkosten, es sind Teile der Reparaturrechnung, es ist der Mietwagen, an jeder Position wird rumgekürzt. Und das macht es für den Sachverständigen, also macht es schwierig. Für die Werkstatt stellt es erhebliche Probleme dar. Und für meinen Mandanten, den Geschädigten, der angefahren wird, sein Auto wieder heil haben will und plötzlich also vor einem Meer von Kürzungen steht. Mhm. Das ist der Grund, warum ein Anwalt damit rein soll. Und ich hoffentlich kontaktiert werde von meinem Mandanten. Die persönlichen Herausforderungen, das genau. Also Herausforderungen, die sind, als Anwalt muss man einfach manchmal da sitzen. Ja, man sitzt einfach da und die Zeit hilft. Manchmal ist es wichtig, dass das über eine gewisse Zeit, also BNI beispielsweise, ist ja ein Marathon und kein Sprint. Ja, und das merke ich auch in meiner Branche. Der Zugang zu neuen Multiplikatoren wie Sachverständigen oder Werkstätten ist in Leipzig beispielsweise schwieriger. Das ist mir in anderen Städten, wo ich schon länger war, beispielsweise Magdeburg und Umgebung, besser gelungen. Da habe ich schon Kontakte und das so ein bisschen auch das also Ziel für mich in den nächsten Monaten, mich auf den Leipziger Markt ein bisschen stärker zu präsentieren und zu verankern.
Also quasi eine lokale Positionierung mehr aufbauen.
So ist es, so ist es. Hängt einfach damit zusammen, ich spreche die Sprache der Menschen. Man hört mein...
Sächsisch.
Na klar, Sie hören mich ja. Ich kann das auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das nicht kann. Ne? Also ich spreche auch manchmal so. Gerade Sandra, meine Refa, für alle Nichtjuristen, meine Rechtsanwaltsfachangestellte, spricht ihr diesen Magdeburger Dialekt, der nicht sehr stark ist. Ja, und sie hat manchmal Probleme, das typische tiefe Sächsisch zu verstehen. Das ist bei mir natürlich anders. Ich spreche die Leute, ich verstehe die Menschen. Und der Weg zu den Gerichten ist nicht so weit. Ich fahre gern nach Magdeburg, ich fahre gern in Gerichte und ich klage auch gern woanders. Aber am schönsten ist halt zu Hause, ne?
Was ein tolles Schlusswort. Ja, also das ist mal eine andere Art von Zielgruppenansprache und sprich die Sprache deiner Zielgruppe, ne? Da wirklich mal auf die Klischees runtergebrochen. Sehr schön. Ich kann damit auch sehr, sehr gut relaten. Ich meine, Thüringer Dialekt ist ja nicht so viel anders, ne?
Nee. Na, was hast du denn? Ihr habt Thüringer Klöße?
Wobei, ist das thüringisch?
Ja.
Ich glaube, das vermischt dich so sehr. Gerade aus Thüringen.
Nee, das ist schon also Thüringen, aber dazu Bautzner Senf.
Für alle, die es nicht wissen, Fabian Senf, mein Nachname. Der mit der Würze.
Und der Gera Senf.
Der Gera Senf.
Aber jetzt bald Leipziger Senf.
Schon offiziell Leipziger Senf.
Offiziell Leipziger Senf.
Ja, seit vergangenem Oktober. Offiziell Leipziger Senf.
In Podcast macht man ja keine Wortwitze, das haben wir beide gelernt und wir halten uns auch dran, wie ihr merkt. Also Fabian, ich glaube, wir haben jetzt genug von mir gehört. Ich freue mich eigentlich schon so auf den nächsten Gast.
Den ersten Gast?
Den ersten Gast.
Mega. Ich freue mich da auch sehr, sehr drauf. Die zwei Folgen waren jetzt erstmal gedacht, dass ihr so einen Einblick in unsere Person bekommt und dann mit diesem Hintergrund auch viel mehr schon nachvollziehen könnt, warum wir die Gespräche führen, wie wir die Gespräche führen und dass ihr uns einfach schon kennt, dass quasi zwei vertraute Parts dabei sind. Weil es soll gar nicht mehr so viel um uns gehen, sondern um die anderen Leute.
Also sag mal, wollen wir auch so wohlwollend bleiben oder können wir auch ein bisschen kritischer werden? Weil wir haben uns beide ja schon...
Ja, ich glaube dadurch, dass wir uns einfach beide sehr persönlich kennen, wir dürfen ein bisschen kritisch werden. Einfach was hinterfragen. Kritisch im Sinne nicht mal von, wir wollen ein Konzept entblößen,
ja,
sondern wir hinterfragen Dinge einfach nur so, dass wir einen noch tieferen Einblick bekommen.
Und genau das machen wir.
Und das macht Experten aus. Das heißt, alle Gäste, die hierher kommen, sind auch wirklich Experten. Man merkt, ob die wirklich Experten sind und wissen, über was sie reden. Und vor allen Dingen, was es für euch ermöglicht, einen noch tieferen Einblick in die Branche. Weil nur wirkliche Experten können wirklich einen tiefen Einblick in ihre Branche geben.
Dann also sehen wir uns und ja, wir hören uns in 14 Tagen
wieder zum auf diesen Feed. Unternehmer-Lounge hören wir uns in 14 Tagen wieder. Genau. Lasst uns gerne ein Like, ein Follow und Kommentare da. Wir sind immer offen für Anregungen, für Kategorien, die man vielleicht sogar einführen kann, für was auch immer. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die ersten 2 Folgen fandet und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.